Diese Sendung Arbeit und Lebenswelt sendet Hall Esperanto-Welle am 06.01.2005 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag im Monat für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie die Esperanto-Welle und wir, die Redaktionsgruppe der Esperanto-Welle, begrüßen Sie recht herzlich im neuen Jahr zu unserer monatlichen Sendung. Im Studio sind heute René, Werner und Werner, alle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Das ist also unsere Redaktionsgruppe. Ein kurzer Überblick über das, was wir heute vorhaben, worüber wir Sie informieren wollen, ein kurzer Rückblick, dann ein Jahresüberblick für das neue Jahr, Informationen über Zeitschriften und Berichte aus diesen Zeitschriften, etwas aus der Welt, vom Weltkongress heißt es, ne?
Ja,
ich wollte schon Weltkongress
sagen,
zum Verein Deutsche Sprache, dann ein Zeitungsartikel von Ode und zum Schluss werden wir dann auch noch einige Glückwünsche übermitteln. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also zu unserem heutigen Inhalt. Wir beginnen mal mit einem kurzen Rückblick, was gab es im Dezember, aber ich möchte doch vorher mal darauf hinweisen oder aufmerksam machen. Wir haben im vergangenen Jahr wirklich 12 Mal gesendet. Es ist keine Sendung ausgefallen und wir haben auch immer wiederholt diese Sendung, wenn es möglich war. Und das ist eigentlich schon ein kleiner Erfolg, auf den wir ein bisschen stolz sind, Werner. Aber was gab es denn im Dezember noch so?
Ja, liebe Hörer von Ondo Esperanto, Esperanto Welle, 2 Sachen gab es im Dezember, die zu erwähnen hier wert sind. Einmal das Treffen des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Wir haben da beispielsweise einen Rückblick gehalten über das gesamte Jahr 2004, was der Esperanto-Verein gemacht hat. Das war ein sehr großer Erfolg und wir haben etwa 300 verschiedene Personen in Bewegung gehabt, die also an den Treffen teilgenommen haben, die wir organisiert haben und so weiter. Da sind wir sehr stolz. Aber so ein Vereinsabend verläuft ja auch durch uns alle, durch uns gemeinsam. Beispielsweise, wir haben ein blindes Ehepaar, die Birgit und Bernd Krüger. Die haben einen Esperanto-Bericht gebracht. Natürlich so ein Vereinstreffen ist immer in Esperanto, in der Sprache Esperanto. Und die trugen also vor einen Bericht, in der Breitschrift auch vorbereitet, über eine Reise nach Süddeutschland von Passau. Klaus Alsdorf brachte einen Vortrag über Mensch und Welt zur Geltung. Die Edeltraud Henning, die bei uns ist, die hat zum Thema gesprochen, die EU, die Europäische Union, benötigt auch eine gemeinsame Sprache. Und sie hat so ein kleines Ding noch erzählt, dass es eine Musikkneipe gibt, Polyglot, und seit einiger Zeit ist dort auch ein Esperanto-Tisch. Da gibt es also Tische für Englisch, für Russisch, für Arabisch und neuerdings auch einen für Esperanto. René, der hier auch im Studio ist, dieser René hat uns traktiert mit dem Akkusativ. Das ist eines der, wie soll ich sagen, das hohe C im Esperanto, dass man den Akkusativ in seinen verschiedenen Aufgaben richtig anwendet. Das ist René seine Spezialstrecke. Werner Levin, der verblüffte uns mit einem Bericht über neueste Forschungsergebnisse über die Bienen. Nicht? Wir haben sicherlich schon viele Bücher, kennen wir in Deutschland und darüber hinaus. Die Bienenforschung ist ja sehr breit angelegt in der Welt. Aber man hat immer wieder etwas Neues. Das hat also der Werner herausgearbeitet und uns dargeboten. Der andere Werner hat über ein Unternehmen ein japanisches Unternehmen in Marienburg, das ist in Polen südlich von Danzig, wird ein Betrieb aufgebaut, der montiert für Behinderte so einen kleinen Koffer, der dann aber auch gleichzeitig als Griffstock funktionieren kann. Und in diesem Betrieb wird Esperanto die einzige Sprache sein, weil dieser Unternehmer das aus Japan, der das finanziert, das zur Bedingung gemacht hat. Ja, Werner, und das Zweite, was war...
Sag mal, wo war das mit dem Betrieb?
In Marienburg.
Ach, in Polen.
Ja.
Hey,
Malbosch auf Polen, ne?
Ja.
Das ist dort, wo die alte Kreuzritterburg steht, die die Polen wieder nach dem Krieg aufgebaut haben.
Ja, 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 ja.
Da waren dann die Ordensritter.
Das ist ja eine Sache, ne?
Das war eine Bedingung. Diejenigen, die immer sonst keine Zeit hatten, zum Verein nach Marienburg zu kommen, die haben dadurch, dass sie dort Brot und Lohn bekommen, haben ihr Interesse auch wieder zum Esperanto gefunden und geweckt.
Aha.
Das ist dann noch eine Begleiterscheinung.
Ja. Das war also das vergangene Jahr, oder hast du
Nein, da wäre noch zu sagen, wir hatten ja noch einen Landesrahmenhof.
Ja, richtig.
Abend, einen ganzen Tag. Und wir sind ja nach Rostock gegangen.
Ja, ich war ja auch mit. Das war wirklich ein sehr schöner Tag.
Das war eine ganz gelungene Sache. Die hatte ja der Esperanto-Club Rostock durchgeführt. Und
speziell war das ja Margret, ne?
Das war die Margret Schattenberg aus Rostock. Die hat das durchorganisiert.
Sehr gut organisiert, ja.
Und das war also im Dezember weiterhin. Wir waren also in den Kunsthallen von Rostock und haben dort folgende Punkte gehabt. Einmal einen Vortrag zum Thema 117 Jahre Esperanto, noch eine ganz junge Sprache. Dann eben zu diesem besagten Thema ein Kurzvortrag, passt das zusammen, Kapitalismus und Esperanto mit diesem japanischen Unternehmer. Das passt zusammen. Ein alter Esperanto-Freund hat ein altes, schönes Esperanto-Gedicht aufgesagt. Der Weg, La Voyo, den er auswendig gelernt hatte. Dann haben wir auch ein Video uns angeschaut über den 81. Deutschen Esperanto-Kongress in Hamburg.
Ja, der ja hier in der Brandenburg stattfand zu Pfingsten. Ne?
Der war eine ganz tolle Sache, die wir hier im Hotel am Ring gemacht haben. Dann gab es eine Multimedia-Schau, 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern, über den Beginn der Esperanto-Bewegung im Jahre 1905. Da sind wir sehr stolz, denn ganz Deutschland, die ganze Welt feiert ja jetzt der Reihe nach immer 100 Jahre Esperanto, weil eben um diese Zeit dann sich Esperanto sehr schnell verbreitet hatte. Und da haben wir natürlich ein Problem, weil die Geschichte war ja so vor 100 Jahren, dass die eigentliche Hauptstadt von Pommern Stettin war und die Hauptstadt von Mecklenburg Schwerin war. Können wir nun die Stettiner Geschichte mit einbeziehen? Da haben wir uns also nicht so geeinigt. Der Autor hat das auch erst einmal weggelassen, aber es gehört eigentlich dazu. Herr Gunther Ebert aus Stralsund führte Musikstücke auf. Er ist ein Spezialist für Musik und er stellte seinen Musikvortrag vor, den er im Frühjahr in Polen halten wird, über die Musik, also Frühling und die Musik, und verschiedene Komponisten werden dann dort biografisch vorgestellt und dann auch ihre Werke. Dann besuchten wir eine schöne Ausstellung, die auch traurig ist eigentlich, die Synagogen in Deutschland. Das waren Modelle, unsere blinden Freunde waren mit dabei und haben auch einige sich dann mit den Händen angeschaut.
Ja, obwohl es verboten war, aber da bei den Blinden hat niemand was gesagt.
Die Rechner, die dort waren, haben weggeguckt, weil sie das gesehen haben.
Ja.
Ja, das ist natürlich ein trauriges Kapitel, aber darüber muss man natürlich auch reden.
Ich habe dann aber auch gestaunt, wir haben ja die Kunsthalle dann noch weiter erforscht. Wir waren hier direkt in einem kleinen Café, haben dort getagt in dieser Kunsthalle. Und ich wusste gar nicht, dass Rostock eigentlich von innen her so ein attraktives Ausstellungsgebäude hat.
Ja, das ist ganz toll. Wir haben auch noch die Gemälde angeschaut. Der Künstler, ich weiß nicht, ob er nun Ostdeutscher war, jedenfalls die ganzen Gemälde waren so traurig. So grau und schwarz.
Naja, das ist eben bestimmt.
Aber das ist meine Sicht, man darf einem Künstler nicht ins Handwerk reinreden. Sonst haben wir wieder so eine Kunst, immer diese Genossenschaftsbäuerin mit dem Ferkel auf dem Arm.
Ja.
Das soll nicht wieder passieren.
Ja, das kann schon, aber nicht als...
Aber
als Bild, ja. Also, die Kunsthalle ist ja noch aus DDR-Zeiten und ist eigentlich relativ groß damals schon gewesen für Rostock. Rostock wurde ja auch die Surfstadt damals. Und hat dann eben diese Kunsthalle bekommen, die allerdings immer noch zwar eben ja nur so viele Jahre auf dem Buckel hat, aber immer noch in einem sehr guten Zustand.
Die funktioniert sehr gut, sie ist auch baulich noch in einem sehr guten Zustand und wir wollen hoffen, dass das erhalten bleibt mit sehr vielen wechselnden Themen, die dort stattfinden.
Und ja, wir sind schon wieder bei 10 Minuten Sendezeit.
Ja, und René droht schon mit der Faust. Wir sollen noch endlich wieder aufhören zu reden. Und er wird was vorstellen jetzt, was jetzt kommt.
Ja, jetzt kommt mal wieder Musik. Und zwar hört mal einen Titel, den wir noch nicht hatten, von Anita Nowakowska.
Da müssen wir mal was zu sagen.
Ja, da sagen wir, wir machen noch was zu.
Liebe Hörer, wir wollten ja noch was zu Anita Nowakowska sagen. Sie entstammt einer alten Esperanto-Familie aus dem Partner, aus der Partnerstadt Kesselin, Koszalin in Polen. Und sie hat oder war tätig in einer Musikkapelle, die Esperanto gespielt hat. Sie waren auch weltweit unterwegs. Und ihr Schicksal war folgendes, dass sie sich in irgendeinem tropischen Land eine Krankheit zugezogen hat, die den Körper verstört hat. Sie war wunderschönes, hübsches Mädchen. Ein Brandenburger war auch in sie verliebt, unsterblich. Aber das ist Geschichte. So, nun war sie unterwegs weltweit. Sie sind auch sehr erfolgreich aufgetreten bei Esperanto-Veranstaltungen. Und darüber hinaus, sie haben ja auch in Polnisch gesungen. Na, jedenfalls war sie plötzlich sehr, sehr schwer krank. Und mir war nie klar, was für eine Krankheit sie hatte. Und nun haben wir Folgendes gemacht. Jemand hat ihn, weil sie selbst nicht mehr versichert war, also keine Krankenversicherung, kein Geld mehr hatte, haben wir für sie hier im Norden von Deutschland Geld gesammelt und haben das voriges Jahr überbracht. Und da waren 4 Personen aus unserem Verein hingefahren nach Berlin und haben das dann der Anita übergeben. Das war also Interhelpo, internationale Hilfe, und das waren dann einige hundert, also 900 Euro, die wir dann dort ausgehändigt haben. Darüber hat sich sehr gefreut, weil das brauchte sie ganz bitter nötig zum täglichen Leben. Das nur so mal zu einer tragischen Geschichte. Sie ist also als junges Mädchen übrigens dann auch voriges Jahr noch verstorben.
Ja, das war also die Sängerin, die Sie gerade vorher gehört haben. Und ich möchte aber nochmal auf deine ersten Ausführungen zurückkommen, aus Dezember, auf unsere Veranstaltung in Rostock. Da hatten wir ja 2 Multimedia-Produkte, also 2 Videos gesehen. Und unser Ralf Kruse, der ist ja auch aus Schwerin, ne?
Ja, Ralf Kruse aus Schwerin,
den müssten wir mal an dieser Stelle nochmal loben.
Ja, Ralf Kruse ist ein Lehrer an einer Schule und der macht Multimedia-Programme. Er macht Videofilme über die Geschichte, unter anderem über die Geschichte des Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Und er schreibt auch Bücher. Regelmäßig geht er Bücher heraus. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber nur als Dimension, es sind bestimmt schon 12 Bücher von einem recht umfangreichen Volumen. in der Regel aber historische Bücher.
Ja.
Die vertreibt er auf eigene Kosten. Und das Jüngste ist dieses Buch zum Thema 100 Jahre Esperanto. Da gibt es verschiedene Persönlichkeiten aus der Vergangenheit, die in Schwerin und Umgebung gewohnt und gewirkt, für Esperanto gewohnt, gewirkt haben.
Mhm.
Naja, und das ist also interessant, wie die Verflechtung der verschiedenen Personen da war. Er hat also selber sehr viele überraschende Entdeckungen gemacht, welcher Personenkreis sich mit Esperanto schon beschäftigt hat. Und das hat er also in einem Buch, das ist jetzt gerade herausgekommen.
Wenn wir meiner Meinung könnten wir, wenn wir mal beim einen der nächsten Male über das Jubiläum in Schwerin sprechen, dann vielleicht auch mal ein oder zwei Personen dort hervorheben.
Ja,
das haben wir heute nicht vorgesehen. Zum Beispiel fand ist ja also Marie Hanke, die auch in Dresden gewirkt hat, sehr interessant. Aber hast du noch was dazu, sonst kommen wir mal zum nächsten Punkt.
Nein, das will ich erstmal reichen. Ja. Wir wollen ja nicht über so tief hineingehen in das Thema. Ich würde gerne noch etwas sagen zum Esperanto-Verein Neubrandenburg, denn wir sind ja hier lokal Patrioten. Und das nächste Treffen, das Vereinstreffen des Vereins ist am 19. Januar von 17 bis 19 Uhr auf dem Besseberg in Unschüsung 29. Da gibt es einen kleinen Imbiss, kann man sich also stärken. Dann werden wir alle Termine klären bis einschließlich Juli diesen Jahres. Dann werden wir vor dem dortigen Rechner einen Kursus in Esperanto vorführen aus Brasilien, einen CD-Kursus, um mal zu zeigen, dass es also auch akustisch funktioniert mit dem Kursus. Dann werden wir ganz wichtige Termine des Jahres 2005 noch erwähnen, über den Juli hinaus. Ja, die wichtigen Themen, die dann da so laufen. Das ist also der 19. Januar 2005.
Ja, das ist auch gleich mal die nächste Frage. Was passiert denn außer unseren Veranstaltungen des eigenen Vereins hier noch so im ganzen Land im nächsten Jahr? Also was?
Eine ganze Menge, liebe Hörer, passieren dort. Und zwar haben wir folgendes Rahmenprogramm beschlossen. Da wird erst einmal im Februar ein Intensivkursus in Rostock durchgeführt. Es hat sich dort spontan, ohne unsere Heldentaten, eine Jugendgruppe gebildet. Also sind Studenten und Oberschüler. Und die werden in einem Intensivkursus an Esperanto herangeführt am 12. Februar. Am 5. März ist die Beratung des Landesvorstandes in Güstrow. Wir müssen auch die Wahlen vorbereiten, unsere Vorstandswahlen. Das ist also am 5. März. Am 25. Juni wird in Schwerin die große Festveranstaltung sein, 100 Jahre Esperanto in unserem Bundesland. Dann wird bei Feldberg, bei Thomsdorf, das ist schon Brandenburg, Preußen, da wird das 28. Esperanto-Zeltlager stattfinden, vom 16. bis 24. Juli, dort auf dem Zeltplatz. Und im Oktober, genau Ende Oktober, kurz vor dem Reformationstag, das letzte Wochenende im Oktober, ist es immer in diesem Jahr das 40. Esperanto-Wochenendseminar. Wir haben einfach so weitergezählt, von der alten DDR angefangen, bis heute ist also das 40. Und im Reigen dieser Landesveranstaltungen wird dann der Jahresabschluss sein, am 10. Dezember, also fast in einem Jahr, unser Landessamenhoffest. Diesmal in Güstrow und das wird verbunden auch mit den Wahlen des Vorstandes. Ja,
Und diese Veranstaltung werden Sie dann später im Laufe des Jahres in unseren Berichten dann wiederfinden.
Aber selbstverständlich.
Wenn wir sie dann nachher wieder erwähnen, was da so passiert ist, müssen Sie sozusagen so ein klein bisschen auswerten.
Ja, wir wollen ja nur sagen, dass wir so im Rahmen eines Jahres ganz bestimmte traditionelle Veranstaltungen haben, die wir zum Teil pflegen als Tradition und wir auch mal neue erfinden. Aber es dürfen nicht zu viele sein.
Ja, René, du hattest noch zwei
Mal. Ein Problem haben wir noch mit Polen. So. Wir haben ja seit Jahren mit Stettin immer so ein Grenztreffen gemacht. Das haben wir hier nicht erwähnt. Die Hörer werden also sich wundern. Im Mai war das immer, so Mitte Mai, Anfang Mai. Und da müssen wir uns einigen, weil es in Stettin einen neuen Vorstand gibt und mit dem haben wir noch nicht uns ins Benehmen setzen können.
René, du hattest zweimal irgendwie so Zeichen gemacht. Wolltest du noch was dazu sagen? Nö, wir sind jetzt wieder...
Aber René wollte noch mal sagen, was für ein Titel die Anita uns vorgesungen hat.
Ach so, ja. Ah ja, das kann ich mal sagen. Das war der Titel Spring Tempo, das heißt doch gewiss Frühling. Ja.
Wir haben jetzt schon wieder 8 Minuten rum. Wollen wir schon wieder Musik machen oder machen wir nächstes Thema?
Ja,
machen wir eine kurze Musik, René, bitte.
Ja, dann machen wir gleich den zweiten Titel von der Anita. Mehr haben wir derzeit noch nicht von ihr. So, liebe Hörer, das war der Titel La Schwingo, der Schwung oder die Schwingung oder sowas Schönes. Wieder mal wieder von der Anita. Und jetzt machen wir weiter.
Wir wollten über Zeitschriften sprechen.
Ja,
richtig. Wer fängt an, der
Werner? Ja, ich fange mal an. Ich habe mal wieder etwas auf den Internetseiten geblättert, vorgestern und gestern. Und wieder in Esperantoland, weil die ja auch immer einige neue Informationen haben.
Esperantoland ist eine virtuelle Esperanto-Zeitung.
Ja.
Aha.
Und da ist eine bestimmte Esperanto-Gruppe vertreten, auch glaube ich aus Berlin, ne?
Ja, das
die,
ist
die, sehr, die sehr aktiv ist und da einige Informationen aus dieser Gruppe. Und zwar die erste, der erste Bericht oder die erste Nachricht: 22 Jahre Esperanto an der Dalian Universität in China. An dieser Universität ist ab dem Studienjahr 2004/05 frei wählbar ein Kurs für alle Fakultäten in Esperanto. China ist uns ja schon bekannt. Und Ihnen auch, wir haben ja oft schon darüber gesprochen und auch die beste Esperanto-Zeitschrift der Welt, Monatszeitschrift vorgestellt, die kommt nämlich auch aus China. Die Gruppe Esperantoland hat ein Neujahrstreffen in Marienburg, das ist aber hier nicht in Polen, sondern an der Mosel, durchgeführt und dort sind mehr als 140 Esperanto-Freunde anwesend gewesen aus allen Altersgruppen, die dort teilgenommen haben. Und zum Sommertreffen von derselben Gruppe waren 61 Esperanto-Freunde da aus 11 Ländern, unter anderem auch aus Ländern aus Afrika. Das Esperanto-Land berichtet weiterhin, dass auf den Internetseiten von lernu.net sich 10.000 Nutzer eingetragen haben, die dort Esperanto lernen und die auch in diesem System die Möglichkeit haben, untereinander Kontakt aufzunehmen. Das ist ja sonst nicht üblich oder nicht möglich. Und eine vierte Meldung aus Esperantoland: Das Esperantoland selbst führt eine Webkarte und trägt alle bekannten Esperanto-Gruppen ein, über die Informationen vorliegen. Bisher hat diese Webkarte, die man sich auch im Internet bei Esperantoland ansehen kann, 200 Einträge. Das sind immer rote Punkte, da ist dann eine Webkarte und...
Und ist auch nur dran, wo ist mit drauf?
Da ist dann meinetwegen nur Europa mit drauf und man kann diese Karten zoomen, das heißt die Weltkarte in einzelne Erdteile, dann wieder auf einzelne Länder runterbrechen. Ich habe das nur mit Europa versucht und nur mit der gesamten Weltkarte und habe jetzt nicht nachgesehen.
Das ist auch nicht so ganz so wichtig. Aber,
ja. Aber sicher ist es mit drauf, denn es sind ja alle Gruppen irgendwie, Nordbrandenburg ist ja keine unbekannte Gruppe.
Nein, die hat auch einen guten Ruf übrigens in Deutschland.
Ja. Wir haben ja auch einen deutschen Kongress hier organisiert und das war einer der bestbesuchtesten.
Das war der letzten, also nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, war das der größte Kongress, den man durchgeführt hat.
Ja, das liegt sicher auch daran, dass viele aus den entfernteren Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg nicht kannten.
Sie kannten mit Mühe und Not das Bundesland, das da irgendwo zwischen Hamburg und Stettin liegt, so vermutete man. Aber Neubrandenburg als Städtchen kannte man nicht. Und da haben ja sogar die Bayern gesagt, dass sie sehr, sehr überrascht waren von der Sauberkeit von Neubrandenburg, dass so viel Grünes, unseren Wald, unsere Wieghäuser und so weiter.
Ja.
Aber ich will hier nicht schwärmen, ich will nur sagen, dass das eine tolle Sache war.
Ja. Jetzt aus unserer Zeitschrift, der Zeitschrift des Deutschen und des Österreichischen Esperanto-Verbandes, Esperanto Aktuell, einige Informationen. Detlef Blanke hat eine Arbeit veröffentlicht, ein kleines Buch.
Wer ist eigentlich das? Ja, Dr. Blanke.
Detlef Blanke oder Dr. Blanke ist ein Lehrer an der, glaube ich, an der Uni in Berlin.
Ja, Humboldt-Uni.
Ja, und zwar ist er für Interlinguistik zuständig. Er ist der Interlinguistik-Fachmann. Und Interlinguistik heißt, er befasst sich mit Plansprachen und ihre Anwendung und ihre Probleme.
Ja, genau. Und außerdem der Vorsitzende der,
einer Gruppe.
Der Interlinguistik-Gruppe von Deutschland eigentlich. Mhm.
Und Detlef Blanke hat schon über viele, viele Jahre, ich wollte mal sagen, schon über 30, 40 Jahre ist er sehr aktiv und hat schon sehr, sehr viele Beiträge veröffentlicht, auch schriftliche.
Ja, er reist auch um die Welt schon zu DDR-Zeiten, wurde eingeladen von Japan, von der Sowjetunion und so weiter. Also eines der führenden Esperantologen und Interlinguistiker.
Ja. Und er hat auf seiner Tätigkeit der vergangenen Jahre ein, wollen wir sagen, historisch eine Zeit aufgearbeitet, die nicht in Vergessenheit geraten sollte, und zwar Esperanto in den sozialistischen Ländern.
Ach ja, das Buch ist jetzt erschienen.
Ja, es hat 64 Seiten und ein Beitrag dafür, dass wir an unsere Geschichte erinnert werden.
Aber selbstverständlich, man muss die Geschichte klar bewahren. Ja, übrigens, dieser Dr. Blanke hatte auch mal eine Kommission gebildet, die 5-6 Jahre arbeitete nach der Wende, und die hat sich mit der DDR-Geschichte und Esperanto befasst. Da sollte ein Buch erscheinen. Was ist das Ergebnis, Werner?
Ja, es ist nicht ein Buch, sondern es sind, man kann nicht Bücher sagen, aber so die 60 bis 70 Hefte geworden.
Ja, es sind also richtige 70 Titel, also die gebunden vorliegen.
Ja.
Aber das nur so am Rande. Wir wollten jetzt aber Zeitschriften machen. Die Hörer warten darauf.
Weiterhin aus Esperanto Aktuell, und zwar auf der Seite 17. Seite 17, wo habe ich denn hier noch? 1000 literarische Werke im Original Esperanto. Wie soll man sagen, nicht hergestellt, sondern geschrieben. Ne?
Ja,
geschrieben. Ja, es gibt also. Wo steht es denn? Aha, Im Dezember 2003, seitdem gibt es eine Internetseite unter dem Titel Originale Literatur in Esperanto, abgekürzt OLE. Und Es sind dort an die 1000 Werke genannt mit Titel und Autoren. Und ob sie nun zu den Romanen, zu den Gedichten, zu den Dramen oder zu den Erzählungen gehören. Und das habe ich gestern auch mal probiert und ich habe sie auch im Internet gefunden. Denn hier steht ja, wo man sie findet, unter www.gocities.com/org. Naja, das ist nicht so wichtig.
Ja, aber wenn jemand dahin beschäftigen möchte, wir geben gerne dieses bekannt.
Auf derselben Seite steht noch etwas über eine Promotion vergoldet Esperanto. Was hat es damit auf sich? Doktoregio, das ist die Promotion, ne?
Ja, das ist auch das. Aber ja. Man muss dazu sagen, wir bereiten uns natürlich vor auf diese Sendungen,
ja.
Aber wir machen das nicht so, dass wir fertige Texte vor uns haben, sondern wenn wir Zitate bringen oder über Zeitungsartikel hier etwas erzählen, ja, dann sind sie zu fast 100% immer in Esperanto geschrieben und sie werden durch uns dann hier fließend ins Deutsche übertragen während der Sendung. Ja. Und deswegen gibt es hier ab und zu mal so eine kleine
Kopfstart. Vor kurzer Zeit, nämlich vor 2 Monaten, im November, hat Ivano Buidoza erfolgreich seine Dissertation verteidigt, und zwar an der Budapester Universität. Und zwar einen Titel, das Lehren von Esperanto als Plansprache. Und zwar arbeitet er oder hat er dort promoviert an einem Lehrstuhl für Anwendung, Sprachenanwendung. Ja, Lehrstuhl für Sprachenanwendung, so kann man das übersetzen. Er hat also dort erfolgreich eine Dissertation über die Anwendung des Esperanto verteidigt und ist da sozusagen zum wissenschaftlichen, oder wie sagt man, Doktor geworden.
Ja, das ist also nicht ganz so unüblich. Wir würden uns freuen, natürlich, wenn noch mehr Menschen ihre Doktorarbeit über und in Esperanto schreiben würden. Aber das ist erstaunlicherweise sehr, sehr verbreitet, weil das ein ganz hochinteressantes Thema ist. Herr René weiß das auch. Wir haben jedes Jahr etliche Anfragen von Abiturienten aus den deutschsprachigen Ländern, hauptsächlich Österreich und der Schweiz und aus Deutschland, die ihre Abiturarbeiten über Esperanto schreiben möchten. Und so gut es geht, helfen wir dann auch. Und das geht natürlich auch höher bis in die Universitäten, wo man dann über und in Esperanto seine Doktorarbeit schreibt.
Ja. Weiter zu unserer Fachzeitschrift Esperanto Aktuell. Die Seite 16 hat nur, was wir schon für den Bezirk oder für unser Land gemacht haben, die hat nur Veranstaltungshinweise. Ist also der Veranstaltungskalender 2005. Und ich schätze mal, da sind an die 30 Veranstaltungen angezeigt. Und ich habe sie mal so diagonal durchgelesen. Hauptsächlich, und das ist sehr erfreulich, die meisten Veranstaltungen laufen als Seminare für Anfänger in Esperanto.
Ja, das ist hoch.
Ja,
interessant.
Wirklich interessant.
Das hatten wir nämlich in Esperanto. Hat ja so seine Schwierigkeiten immer schon gehabt in den 117 Jahren.
Ja.
Ich habe noch nie eine goldene Zeit für Esperanto. Immer die Impressionen ausgesetzt, aber dazu kommen wir vielleicht noch heute. Das ist dieser. Früher gab es nur sowas in den Zeitschriften, heute geht man ja hauptsächlich ins Internet, ins Weltnetz, um zu gucken, was passiert jeden Tag im Esperanto-Land, also damit ist die ganze Welt gemeint, und das ist recht erstaunlich.
Ja.
Aber du wolltest noch was sagen.
Ja, ich habe natürlich gesagt, 30 Veranstaltungen für 2005, das ist ja nur die erste Jahreshälfte, und das sind nur die wichtigen.
Nur die ausgewählten,
ja. Und dann auch noch ein Hinweis, es gibt eine Adresse, wo diese Veranstaltungen gemeldet werden können, und die das hier auch ausdruckt. Das ist nämlich Alia Flanco, heißt es.
Ja, das ist eine andere virtuelle Esperanto-Zeitschrift.
Ja.
Alia Flanco heißt eigentlich die andere Seite. Und die haben Esperanto-Veranstaltungen, sie haben Esperanto-Vereine aufgelistet, Städte werden vorgestellt und ob in diesen Städten auch Esperanto gesprochen wird und so weiter. Das ist also auch so eine Art, Touristenzeitung. Eine virtuelle Touristenzeitung per Esperanto tra la mondo, mit Esperanto durch die Welt.
Ja, wollen wir inzwischen wieder Musikpause machen oder soll ich das zu
Ende? Ja, René hat schon hier die Augenbraue zusammengezogen. Wir müssen also wieder Musik
machen. Ja, wieder mal eine Minute.
Ja, René, stell doch den Hörern vor, was jetzt kommt.
Jetzt kommt eine Musik von Ralf Blomp. Wir haben ja von der Amiten nur 2 Titel zur Zeit da. Und zwar von der CD Nocto e Giastag, Nacht wird zum Tag. Den Titel Por Mi, für uns.
ben, la vida si kein man kann gute la agen, sie amigo ihr nur, la tuta la son, poni, e ben a sua chan, poni, finita sia da, poni, ho vita sia co, poni, la sacco lo,
liebe Hörerinnen und Hörer, es geht weiter mit Informationen aus unserer Zeitschrift, und zwar etwas über den Tourismus. Es gibt in China einen neuen Tourismusdienst. Und zwar hatte ich zuerst schon die Zeitschrift El Popolo Chino erwähnt, die fast schönste Monatszeitschrift Esperanto aus China. Und über diese Zeitschrift ist es jetzt möglich, sich für Reisen nach China Reservierungen oder dort Reservierungen anzumelden für Hotels, für Flugbilette, für Billette für die, oder Fahrkarten für die Bahn und so weiter und für Ausflüge. Und das ist jetzt möglich über diese Zeitschrift. Noch weiter zum Tourismus. Aus Pakistan schreibt über mein sehr schönes Heimatland Muhammad Isman Mardanli, er schreibt, dass er begeisterter, Anhänger seines Landes ist. Er ist im Tourismusgeschäft beschäftigt und stellt Pakistan als eines der schönsten Länder der Erde vor, ist ja klar. Und gibt auch die Möglichkeit über seine Internetadresse, dass man sich dort für einen Besuch in Pakistan anmelden kann, denn er sagt, wir haben 125 der höchsten Berge der Erde. Davon sind einige nämlich über 8000 Meter hoch, die anderen alle über 7000. Wir haben sehr schöne Seen in der Nähe dieser Berge oder in verschiedenen Teilen des Landes. Kurz, es wird vielen gefallen und es ist sehr angenehm, hier als Tourist durch das Land zu reisen. Wenn Sie also Lust haben, melden Sie sich über meine Internetadresse. So schreibt der Herr Mardanli aus Pakistan. Jetzt nochmal zu Esperanto im Radio. Das, was wir auch machen, gibt es natürlich woanders auch, auch auf kommerziellem Gebiet. Esperanto im Radio. Neues über Esperanto im Radio. In China gibt es ja auch schon seit langem staatliche Sendungen über Esperanto. Und man hat dort die Frequenzen geändert, also eine Information für alle Esperanto-Freunde, die das hören wollen. Außerdem gibt es sowas jetzt auch in Italien. In Italien kann man jetzt auch über das Radioarchiv im Internet Sendungen der RAI über Esperanto abhören. Stimmt das so? Gibt es da ein, heißt das Radioarchiv, ne? Ja, gut. Das waren also zweimal Radio. Dann wieder eine Mitteilung, die ist mit Symbolkraft überschrieben. Eine Albert-Griesinger-Schule in Frankfurt-Nordweststadt will sich umbenennen. Der Schulleiter, Herr Walter, schlägt vor Valora-Schule. Mit wertvoll, heißt das übersetzt, soll sowohl auf die Schule als auch auf die hier unterrichteten behinderten Kinder aus 25 Nationen verwiesen werden. Ein Esperanto-Name, so Herr Walter, sei für eine solche Schule doch sehr angebracht und er wird vom Lehrerkollegium für diese Namensgebung unterstützt. Das war die Symbolkraft. Und dann nochmal zur Seite 12. Es gibt eine Abkürzung, die heißt AKEL, Alternative Kommunikation in Europa. Schulen oder Alternativa Comunicado in Europae Lernege. Dort wird gesagt, dass sich Mittelschulen aus Portugal, Spanien, Polen und Ungarn als alternative Zusammenarbeit, sie hören sie sonst auf einem anderen Gebiet auch aus, hier mit Esperanto beschäftigen wollen. Und man will dort Erfahrungen austauschen und die Anfänger dann in dieser Sprache entsprechend betreuen. Jetzt noch zu meinen letzten beiden Informationen aus Esperanto aktuell, und zwar Esperanto und die Bibel. Unter dieser Überschrift brachte die Zeitschrift Bibelreport in ihrer Ausgabe Nummer 3 aus dem vergangenen Jahr einen zweiseitigen reich illustrierten Bericht. Der Autor hatte 2002 erstmalig eine Esperanto-Übersetzung von Texten vorgelegt, die nicht in allen Bibeln enthalten sind, zum Beispiel die Bücher Tobit, Judith und Weisheit. Eine Information. Und jetzt das Letzte. Wir sprachen ja auch davon, dass auch Schwerin in diesem Jahr noch Esperanto-Jubiläum feiert. Und in Frankfurt am Main ist diese Feier im vergangenen Jahr schon gewesen. Am 30. Oktober 2004 feierte die Esperanto-Gesellschaft Frankfurt ihr 100-jähriges Jubiläum. Und in der Festschrift führt dann Petra Roth, die Oberbürgermeisterin von Frankfurt, die da auch anwesend war, unter anderem aus, dass Esperanto nicht nur eine Sprache ist, sondern eine multinationale Bürgerbewegung für kulturelle und sprachliche Gleichberechtigung. Das fand ich sehr schön ausgedrückt.
Das ist herrlich, ja.
Ja. Das waren also meine Informationen aus Zeitschrift.
Ja, liebe Hörer, was haben wir noch zu bieten? Der René hat sich vorbereitet, aus einer Zeitschrift vorzutragen.
Ja, wie immer Monato.
Und da würde ich erstmal Monato erklären, was das ist.
Monato erscheint seit 25 Jahren, vorher war Jubiläumsjahr, wird vom belgischen Esperanto-Bund herausgebracht.
Und ist aber keine Zeitung der Esperanto-Bewegung.
Nein, hat mit der Esperanto-Bewegung nichts zu tun. Sie ist im Esperanto, aber über gänzlich andere Themen. Von Ökonomie, modernes Leben bis Kommentare, Gartenbau bis Politik. Also alles Mögliche ist da drin. Und ich habe mir mal modernes Leben ausgesucht. Da findet dieses Jahr ein Jubiläum in Moskau statt. Die dortige staatliche Universität ist 250 Jahre alt. Sie wurde also 1755 von der damaligen Zarin Jelisaweta Petrovna gegründet. Damals hatte sie nur 3 Fakultäten mit 30 Studenten. Das ist natürlich inzwischen auf 31.000 Studenten und 7.000 Aspiranten angewachsen und die jetzt in 29 Fakultäten studieren können. Initiiert hatte das der Wissenschaftler Lomonossow, also vor 250 Jahren.
Ja, die ist ja eigentlich ein bekannter Begriff für. Ja,
aber für eine Universität ist das in Europa nicht sehr alt. Wir haben zum Beispiel in Krakau oder Prag oder Rostock, das sind ja ganz alte Universitäten, die an die 700 Jahre, ich glaube Königsberg in Ostpreußen, Kaliningrad, die haben jetzt 750 Jahre.
Ja. Man muss ja auch sagen, der Schwerpunkt der kulturellen Entwicklung in Europa ist ja eigentlich vom Mittelmeer ausgegangen, dann nach Norden und hat sich dann auch nach Osten ausgebreitet.
Ja, nein, ich will das nicht kritisieren, ich will nicht über jede Feier. Esperanto macht 117 Jahre und nun meckern wir rum über Moskau. Nein, so war das nicht gemeint.
Ja. Und jetzt ist ja eine berühmte Universität gewesen, denn wir kannten ja den Begriff Lomonossow-Universität. Den kannte jeder DDR-Bürger damals.
Ah ja, so, und in dem Artikel steht noch, dass die Universität seit 1940 nach ihrem Initiator sozusagen genannt wird.
Das ist korrekt, ja.
Ja. So, und dann haben wir hier noch ein ganz anderes Thema, zum Thema Musik. Da hat sich sogar die Idee der deutschen Musikquote bereits bis nach in die Esperanto-Welt, hätte ich bereits gesagt, herumgesprochen. Also das ist hier erwähnt worden, dass da die Sender eventuell verpflichtet werden sollen, mindestens 40% in Deutsch zu bringen, weil die meisten Leute überhaupt nicht mehr wissen, worum es überhaupt in der Musik denn geht, warum wovon da gesungen wird und so weiter. Ne? Das wird von mir eigentlich alles. Habt ihr noch was?
Aber selbstverständlich. Wir haben, liebe Hörer, noch etwas aus der aus der bekanntesten Esperanto-Zeitschrift, die nennt sich Esperanto Revue. Und die hat sich beschäftigt mit einem Artikel, und ist der Präsident, Professor Fossetti, ein Italiener, der seit dem Esperanto-Weltbund vorsteht, hat sich beschäftigt mit der Sprachsituation in Indien. Indien ist ein riesiges Land, das wissen wir. Indien hat sehr viele verschiedene Völker, sehr viele verschiedene Religionen und man ist sich nicht einig, welche Sprache man für Gesamtindien als Staatssprache nehmen könnte. Und seit 1947 ist Indien frei, eine freie Republik, und man hat sich leider bis zum heutigen Tage nicht einigen können. Und es gibt immer diese Querelen in Indien. Hindi sollte eigentlich die offizielle Sprache sein, das ist aber im Norden die Sprache des Nordens, im Süden spricht man andere Sprachen. Winzige Sprachen von nur 50 bis 100 Millionen Sprechern, da können wir nur träumen in Europa, für die Indier sind das wenige. Und man hat da also das Urdu und Hindi und viele, viele Sprachen, aber ist sich nicht einig. Und gibt es Folgendes, man spricht, die Elite in Indien spricht also Englisch, es wird auch Englisch unterrichtet. Und das Englisch ist sowohl nach außen hin die wichtige Sprache für Indien, als auch für die Inder selber, die sich mitunter auch nicht verständigen können. Bekannterweise nutzen sie aber ein Englisch, was die Engländer nicht verstehen. Und auch die anderen, die Englisch gelernt haben, weil das so sehr vermischt ist mit den indischen Worten, dass das als sehr, sehr schwierig ist. Aber das ist immer so am Rande. Ja, ist also ein Problem. Einerseits merken sie, dass man also unbedingt das Sprachenproblem anpacken muss, hier in Indien. Sie wissen zweitens, es muss eine neutrale Sprache da sein. Und zwar nehmen die Inder keine Sprache aus ihrem Volk als Hauptsprache. Und für sie ist eben Englisch, oder was sie daraus gemacht haben inzwischen, ist das sozusagen diese neutrale Sprache, in der alle gleichzeitig
ja, gleichberechtigt sind. Das hatte ich eben auch gedacht.
Ja, das ist also eine hochinteressante Sache ja. Für uns Esperanto-Anhänger.
Mhm.
Und andererseits natürlich ist es eine Gefahr für die da existierenden kleinen Sprachen, die also von nur von 20, 30, 50 Millionen Menschen gesprochen werden, also kleine Sprachen in Indien. Und man weiß gar nicht, wie viele Inder das gibt, sind es 1,2 Milliarden oder 1,3 Milliarden, etwa mit China gleich. Und natürlich, diese kleinen Sprachen werden tatsächlich auch von dem Englisch dann total verdrängt. Und es geschieht dieses Phänomen, was mit den Plattdeutschen geschieht, dass sie zwar Plattdeutsch sprechen oder ihre indische Sprache sprechen, aber sie nicht mehr lesen und nicht mehr schreiben. Also eine große Gefahr für eine Sprache, wenn sie nur noch mündlich weitergetragen wird.
Mhm.
Und er hat also dort als Professor an verschiedenen Elite-Schulen und Universitäten gesprochen und hat, selbstverständlich, sonst ist er ja nicht der Weltbundchef, Esperanto vorgeschlagen. Da haben sie ganz große Ohren bekommen. Viele kannten das nicht, einige kannten Esperanto. Und sie waren von der Idee des Esperanto sofort überzeugt. Tolle Sache, aber wir sind natürlich auch Pragmatiker und in der Welt ist nun mal Englisch das Allerwichtigste. Dazu kommen wir noch, wenn wir Zeit haben. Und er hat also dann die Esperanto-Version, also die Idee, warum Esperanto und warum nun außerdem, dann unterbreitet. Und es gibt in Indien jede Menge Schulen, die auch Esperanto lehren und auch Universitäten. Aber eben ist es logisch, wie ich sagte, dass durch die Große und die Größe der Sprache des Englischen, hängt auch mit ihrer alten Kolonialgeschichte zusammen. Naja, und er hat ihnen also dann das so erklärt und sehr, sehr viel Offenheit gefunden, was Esperanto betrifft. Da sind wir ganz stolz. Ja, dann habe ich noch eine Sache, bevor wir zum Weltkongress kommen, weil das so schön passt, meine Internetkorrespondentin aus Holland, aus den Niederlanden, schreibt mir einen ganz kurzen Zeitungsartikel. Erst habe ich mich geärgert über diesen Artikel und nachher dachte ich, ja, das ist ganz gut. Da schreiben, also in der, ja, wie heißt die Zeitung, Science or Wissenschaft, schreibt also ein Sprachwissenschaftler aus England, dass die englische Sprache in der Welt, die ist einfach die Weltsprache geworden und es ist auch keine Möglichkeit mehr, dass man das aufhalten kann, diese Entwicklung. Das Englisch ist nun mal weltumspannend, die Nummer 1. Und man kann das also nicht mehr umdrehen, weil dieser Punkt, wo man das noch hätte beeinflussen können, der ist vorbei. Und so weiter und so weiter. Und in der Zukunft wird man zweisprachliche Menschen haben, die eben ihre Nationalsprachen sprechen und dazu das Englisch. Und das ist eine tolle Sache. Die Esperanto-Freunde aus den USA oder aus den anglophonen Ländern haben natürlich jetzt Folgendes gemacht. Das heißt, mit diesem Artikel hat das nichts mehr zu tun. Der hat das nur festgestellt, dass das so ist. Und dass die, wir wissen natürlich auch, dass die verschiedenen englischen Sprachen der Welt sich immer mehr voneinander, sie gehen auseinander, sie sind dann ja nicht mehr zu verstehen. Das ist aber ein Thema für sich, geht uns erstmal nichts an. Nun sagen aber die anglophonen Esperanto-Aktivisten, lasst doch und meckert doch nicht so viel über das Englisch herum. Das Englisch in der Welt macht auf folgenden Weg frei für Esperanto. Erstens, das lateinische Alphabet. Es wird ja nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern an Latein geschrieben, sondern auch in der ganzen Welt. Und hauptsächlich durch das Englisch wird also erstens unser lateinisches Alphabet auch in den Ländern verbreitet, in denen man ganz andere Alphabete und Schreibsysteme nutzt. Ich sage nur einen Stichpunkt, die arabische Welt und China und auch Indien. Ja, das zum Ersten. Zum Zweiten sagen sie, sie beweisen, also die, dass man jetzt Englisch spricht, dann man beweist man, die Welt braucht eine neutrale, nein, sie braucht eine internationale Sprache. Wie in Indien sind sie ja, es ist ja neutral, weil ja keiner der geborene Englischsprecher ist. Also eine neutrale Sprache ist ein Beweis, ist möglich und auch anwendbar. Und also unterstützt doch das Englisch. Und nun machen sie Folgendes: Überall dort, wo Englisch verbreitet wird, wird auch mit der englischen Sprache die Idee des Esperanto mittransportiert. Das ist also ganz toll, das machen sie ganz bewusst. Und wir zeigen eben, dass das auch funktioniert. So. Und nun haben wir also mit dem Esperanto, das wird nicht in den nächsten Jahren, man kann aber keine Dimensionen sagen, aber es gibt auch überraschende Entwicklungen, dass eben die englische Sprache dem Esperanto sehr zugetan ist durch das, was sie existiert. Genau wie das Internet, eine neutrale Instrument, ist etwas Neues und ist ja wie geschaffen für das Esperanto. So, also eigentlich kann Esperanto davon auf lange Sicht, nicht mittel- und nicht kurzfristig, auf lange Sicht davon profitieren. Denn das Englisch hat einen Mangel, den das Esperanto nicht hat. Das Englisch hat diese Sprachnormung, ist da nicht so ideal. Und deswegen gibt es eben verschiedene englische Sprachen schon in der Welt. So, nun komme ich schon durcheinander.
Aber dann kann ich mal, René, mal eine Minute Musik machen.
Dann machen wir noch eine Minute Musik und dann mal sehen, was wir
machen. Dann bringen wir das letzte noch vor.
Ganz genau.
Gut. Also machen wir Musik und zwar wieder von Reifdom. Und zwar... Mutten, der Sierra in der Havas, viele Wünsche habe ich nicht. Was hast du jetzt noch?
Ja, für die letzte Zeit, die drängt, die Zeit, die drängt. Wir haben noch drei Punkte, über die wir gleich zu sprechen kommen. Also, in diesem Jahr, im Jahr des Herrn 2005, wird der 90. Esperanto-Weltkongress hier vor unserer Haustür stattfinden, und zwar in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. Und zwar Ende Juli, eine Woche lang Esperanto in Litauen. Litauen ist dem Esperanto sehr offen, es gibt dort ein Esperanto-Haus, es gibt Esperanto an den Universitäten und wir werden dort alle hinfahren. Der Weltkongress, der 90. in Litauen. Dann wollten wir noch ganz kurz vorstellen, ein Verein, der sich gebildet hat in Deutschland, der nennt sich Verein Deutsche Sprache e.V., ist im Weltnetz zu finden unter www.vds-ev.de und die beschäftigen sich mit Deutsch und dass man unsere deutsche Sprache nicht verhunzt. Und sie haben eine Umfrage gemacht bei den Europapolitikern, die aus Deutschland in die EU gewählt wurden und haben ihnen klar gemacht, das ist jetzt nicht überheblich, Deutschen sind das stärkste Volk in Europa und es gibt über 100 Millionen Menschen in Europa, die Deutsch als Heimatsprache haben, aber nur 1% aller EU-Dokumente ist 1% nur in deutscher Sprache. Und habe also mit diesen Leuten dort diskutiert und es ist ihnen bisher angeblich nicht klar gewesen, es ist auch viele neue gewählte Deputierte, dass eigentlich das wichtig ist mit der Sprache. Denn wer die Sprache hat, hat die Macht. Und da haben etwa 90% der Abgeordneten, die man hat wahrscheinlich alle befragt, gesagt, jawohl, wir werden uns ab sofort dafür einsetzen, dass die deutsche Sprache ihr Recht bekommt nach und nach. Und jeder muss für sich kämpfen und die Deutschen eben für sich, ich weiß nicht wie viel, die Hälfte des Budgets tragen und so weiter und so weiter. Und aber die deutsche Wirtschaft, die hat so eine Macht, die ist ja verflochten auch mit den englisch sprechenden Unternehmen. Nämlich die Deutschen sind diejenigen, die das Englisch durchgesetzt haben in der EU und so weiter. Naja, in den Parteien wird das verschieden ausgewertet, aber sie ähneln sich da sehr. Also 90% aller Deputierten sind oder Abgeordneten im EU-Parlament sind für die deutsche Sprache, dass sie zu ihrem Recht kommt.
Ja, das wäre das. Den haben wir eigentlich noch.
Die Sprache! Wir wollen ja noch ein bisschen Esperanto machen.
Wir haben nur noch 2 Minuten Zeit für neue
Sprache. Ganz schnell. René, wie nennt man, oder ich sag mal was auf Esperanto ganz schnell, Grüße zum neuen Jahr.
Wie heißt
das? Hanan Novjaron. Auf Deutsch, wie heißt
ein gesundes neues Jahr.
Oder Successan Novjaron.
Ein erfolgreiches neues Jahr.
Oder Jevia Sano. Das ist ein Gruß eigentlich.
Im Deutschen sagt man Prost, aber das passt ja so.
Ja, im Deutschen ist es ja lateinisch. Prosit ist ja lateinisch. Also es möge nutzen, Jevia Sano auf deine Gesundheit. Oder man fragt sich im neuen Jahr, Chi on Faras wie einmal Sanoi.
Ja, das heißt eigentlich wirklich, was macht denn deine Krankheit?
Da kann man endlos drüber reden, ja. Wo es überall reißt und zieht. Oder es gibt ein schönes Esperanto-Lied, das man eigentlich nicht hier sagen darf, aber wir sagen es halt trotzdem. Trinco frato, gis ebria stato. Trinco frato, gis ebria
stato. Trink mein Bruder bis zum betrunken sein.
Ja, nicht trink Brüderlein, trink sein.
Bis zum Blau bist,
ja, ja, so ungefähr.
Ja,
also das ist noch nicht ganz so ernst gemeint, liebe Hörer. Bleiben Sie abstinent.
Ja, und wir haben dazu die Überleitung mit diesem kleinen Mini-Esperanto-Kurs Ihnen allen, die uns hören, ein gesundes, neues Jahr zu wünschen, ein erfolgreiches und gesundes 2005. Das wünschen wir nicht nur unseren Hörern, sondern auch
uns allen und allen, die uns dann im Internet noch hören und sehen.
Allen Esperanto-Freunden und des Vereins.
Aber ja, natürlich. Und ja, wen soll ich noch grüßen? Allen Katzenfreunden natürlich von der Brandenburg.
Und allen Esperanto-Freunden des ganzen Landes, Mecklenburg-Vorpommern. Allen unseren Bekannten im Ausland, vor allem in Koschalin und Stettin.
Ja, und wir wollen hoffen, dass wir auch weiterhin im Weltnetz gehört werden. Ich kriege also mitunter Zuschriften aus Schottland, aus anderen Ländern, die uns hören. Der wird also tatsächlich abgehört. Aber das setzt ja voraus, dass sie Deutsch können.
Ja, und jetzt werden wir mal langsam zum Schluss kommen, René. Bitte mal die Schlussabsage und dann unser Erkenntnismelodie.
Ja, Sie hatten heute unseren Sendeteil Esperanto-Welle. Die Wiederholung dieser Sendung am 9.1. um 10 Uhr und unsere nächste Sendung ist
am ersten Donnerstag im Februar.
Ja, 10 Uhr.
Ja, das ist und der 2. Februar.
Ja, der 2. Februar, also 18 Uhr. Und verantwortlich für diese Sendung Arbeits- und Lebenswelt, Redaktionsgruppe Esperanto-Welle, am 6.1.2005 war Werner Levin.
Und unsere Musik.